Guten Morgen, ihr Lieben. Das ist irgendwie besonders, oder? Gottes Gegenwart. Ach, das ist einfach genial. Vera hat von so einen genialen Gedanken reingebracht mit Zeiten. Und da möchte ich, bevor ich in die Predigt einsteige, mal mit ansetzen. Weil das ist so ein zugespielter Ball für mich. Chronoszeiten, Zeiten, wo die Zeit abläuft und es gibt Zeitfenster, die dann auch mal zu Ende gehen. Und wir hatten vorhin die Urlaubsfolie dran und unter anderem eben stand, dass die Lobs in Urlaub gehen und darunter stand, dass Ilse-Marie ab 1.7. nicht mehr im Büro ist. Es heißt also für mich, ein Zeitfenster geht zu Ende. Das Zeitfenster, hier in der Gemeinde angestellt im Büro zu sein. Und heute nach der Predigt gehe ich in eine Auszeit. Und das heißt für mich einfach jetzt auch neu zu schauen, zu gucken, was hat Gott als nächstes vor? Vor einigen Jahren hatte er gesagt, geh los, tu meine Werke. Und das hat er ja auch nicht aufgehört zu sagen, sondern das ist ja immer noch weiter. Es ist jetzt halt spannend, was ist das Nächste? Was ist der nächste Schritt, den ich zu tun habe? Es heißt ja nicht, nur weil meine Arbeitsstelle hier im Büro jetzt beendet ist, dass meine Zeit im Reich Gottes beendet ist oder mit ihm unterwegs beendet ist oder hier in der Gemeinde beendet ist, ist ja alles nicht so, sondern es heißt einfach nur, dass da eine Zeit zu Ende gegangen ist und dass eine neue anfängt. Und da ist eine Zwischenzeit und das heißt gucken und suchen oder hören, am Herzen Gottes zu sein, an seinem Herzschlag, wie geht's weiter? Also, wenn ihr mich in den nächsten 8 Wochen das eine oder andere Mal sonntags nicht seht, bin ich einfach irgendwo unterwegs, um zu hören, was hat Gott als nächste Schritte drauf. Ja, das ist spannend, es ist herausfordernd. Irgendwie freue ich mich auch darauf. Freue mich drauf, auf diese Zeit zu hören. Papa, was hast du Neues? Wo geht's jetzt weiter? Bin da ganz gespannt. Und jetzt kriege ich mal die Kurve. Versuche ich sie mal so zu kriegen, in die Predigt hinein. Denn auch das Volk Israel hatte immer wieder so eine Zeiten, wo es Zwischenzeiten gab, wo sie gucken mussten, wie ging es mit ihnen weiter. Und wir sind in den Büchern Esra, Nehemia und Esther. Und da möchte ich heute weitermachen. Wir haben gehört, dass das Volk Israel aus Persien wieder zurückgeführt wurde nach Jerusalem. Es gab 2 Rückführungen. Also die so nacheinander stattfanden. Die erste war Esra, als der König Kyros hörte, du sollst dem großen, ewigen Gott den Tempel bauen und lass das Volk, mein erwähltes Bundesvolk ziehen. Die sollen mir meinen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Und unter Esra sind die ersten zurückgezogen nach Jerusalem und haben angefangen, den Grundstein, den Tempel zu bauen. Aber es gab Widerstände von den Verwaltern und Statthaltern, die da eingesetzt waren, von den persischen Königen, weil die sagten, wenn ihr euren Tempel wieder baut, dann werdet ihr wieder dieses aufmüpfige Volk, das gegen die Könige rebelliert. Und damit wurde dieser Bau dann um 20 Jahre gestoppt. 20 Jahre gestoppt. Also nach 70 Jahren war die erste Rückführung, das war unter Esra. Und dann wurde der Bau 20 Jahre gestoppt und dann kam Nehemia. Dann kamen welche zurück nach Susa und erzählten Nehemia, dem Volk den Juden in Jerusalem geht es schlecht. Ihnen geht es richtig schlecht. Die Mauer ist noch nicht wieder aufgebaut. Die anderen Völker bedrängen sie. Sie haben Not. Und das hat Nehemia bewegt. Das haben wir ja alles schon so ein bisschen gehört. Ich gehe einfach nur noch mal so ein bisschen back zurück. Und Nehemia ist losgezogen. Oder hat Axerxes dann gesagt, was auf seinem Herzen ist. Er hat die Briefe bekommen, er hat Material bekommen und hat den Auftrag bekommen, die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und da sind wir nun bei. Er ist zurückgekommen und fängt an, die Mauer wieder aufzubauen. Aber es gibt ja diese Stadtverwalter oder die Verwalter in der Region immer noch, ne? Die sind ja noch immer nicht begeistert davon, dass die Juden da Jerusalem wieder und die Mauer von Jerusalem wieder aufbauen wollen. Und so fangen sie an, das sind die Herren Sanballat, Tobia. Ja. Und sie fangen an, die Juden zu verspotten und zu sagen, was macht ihr da eigentlich? Was wollt ihr? Wollt ihr aus diesen zerbröselten, verbrannten Steinen etwa wieder eine Mauer aufbauen? Was soll denn das werden? Ach, das schaffen die doch nicht. Und der andere sagt, na, da braucht doch nur so ein kleiner Fuchs kommen und der springt mal über die Mauer und ist sie wieder eingerissen. Die verhöhnen das Volk richtig. Sie verspotten die Juden. Und naja, die Menschen, wenn du anfängst aufzubauen und hast eine Vision und willst was aufbauen, Gott hat dir was anvertraut und da kommen andere und fangen an, dich zu verspotten und dich zu verhöhnen, das ist Entmutigung pur. Und das Volk war ja sowieso schon in Ängsten. Und so wurden sie entmutigt. Und was hat Nehemia als erstes gemacht dann? Das lesen wir in Nehemia 3, ab Vers 33. Da ist nochmal diese ganze... Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wiederbeleben, da sie doch verbrannt sind? Das werden wir, ne? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Also die haben sie richtig verspottet und demotiviert. Und dann ist Nehemia ins Gebet gegangen. Höre unser Gott, wie verachtet wir sind und lass ihre Schmähung auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann an Mut und Arbeit. Ich möchte einen Moment an diesem Gebet von Nehemia stehen bleiben. Für Nehemia war etwas ganz bewusst. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind sein Bundesvolk. Und wer uns angreift und wer uns verschmäht und wer uns beleidigt und kränkt, der kränkt Gott. Und das drückt er in diesem Gebet aus. Er sagt, die Bauleute, die hier verschmäht werden, damit wirst du verschmäht. Er weiß, in welcher Beziehung er lebt. Und das ist einer der wichtigsten Punkte für uns. Wir sind erwähltes Volk Gottes. Wir sind seine Kinder. Und genauso wie hier ganz real das Volk Israel Feinde hat, haben wir einen Feind. Wir leben nicht in einem neutralen Raum, sondern wir bauen Reich Gottes miteinander. Wenn wir sagen, wir bauen hier unsere Mauern wieder auf, der Gemeinde, die Grundfeste der Gemeinde, wir wollen hier zusammen Reich Gottes bauen. Wir bauen Reich Gottes. Und das Reich Gottes hat einen Gegner. Und das ist der Teufel mit seinen Horden. Und denen interessiert es, diesen Bau zu verhindern. Das ist sein Plan. Wir leben in dieser Auseinandersetzung täglich. Auch als Kinder Gottes. Und es ist aber wichtig für uns zu wissen, darum ist es wichtig für uns zu wissen, wer ist mein Gott? Wer ist mein Vater? Wer ist mein König? Wer ist mein Herr? Es ist Jesus, als Gott Vater. Und der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Und Gott sieht, ja, wir bauen Reich Gottes. Aber wir sind hier in Hannover nur eine Familie vom Reich Gottes. Und wir bauen unseren Abschnitt vom Reich Gottes. Als Familie, miteinander. Denn Gottes Plan ist nicht nur für eine Gemeinde, er ist für die Stadt und für das Land. Er will sein Reich in diesem Land aufbauen mit uns. Und wie wir unseren Teilabschnitt oder unsere Gemeinde bauen, integriert uns in der Stadt, setzt einen Flock in der geistlichen Welt. Wir dürfen mit dem Mut und mit der Kühnheit der Kinder Gottes wirklich schauen, gerade wenn der Feind uns angreift, wir dürfen ihn an seine Zukunft erinnern, die ist nämlich schon bestimmt, er ist schon besiegt. Ja. Oh, das ist jetzt hier aber nett. Danke. Also sehr nett. Okay. Also, genau, wir sind das Bundesvolk. Wir haben eine Identität. Unsere Identität ist Kinder Gottes. Jesus ist der neue Bund mit uns. Im Neuen Testament haben wir so auch so ein bisschen so einen Paralleltext, oder den ich mitlesen möchte heute jetzt zu diesem Text, weil es geht weiter im Nehemia 4. Nehemia hat ja dann weiter gebaut. Das eine war mir jetzt wichtig mit dem, wer wir sind in der Identität. Er hat gesagt, dass wir eben das Bundesvolk sind. Das andere ist, das Volk hat weitergebaut. Wie ist Nehemia weitergegangen? Sie haben angefangen zu bauen und zu beten, 24 Stunden am Tag. Das ist ganz schön, das war aber, wir sind begrenzt von der Kraft als Menschen und auch die Juden waren begrenzt von der Kraft und sie sind müde geworden, sie konnten die Last nicht tragen, die konnten nicht tagsüber arbeiten und nachts beten. Das war auch ein Stück Schutz für sie, nicht wieder zurück in die Dörfer zu gehen, weil gerade die anderen Völker haben einen Anschlag auf Jerusalem und auch auf die Familien, jüdischen Familien, die in den Dörfern wohnten, geplant. Und insofern blieben sie dann in Jerusalem. Das ist alles jetzt im Moment Geschichte. wie es zu der Zeit war. Und Nehemia brauchte eine Strategie. Er brauchte eine Strategie, weil er hat gesehen, die Menschen sind nur begrenzt und sie können nicht arbeiten und beten und gleichzeitig, das kostet Kraft und dann schaffen sie aber das Werk auch nicht. Und die Strategie, die er dann bekam oder die er so für sich hörte, war zum einen, die Familien bauen an, jede Familie baut an ihrem Teilabschnitt. An den Schwachstellen der Mauern werden Wächter aufgestellt. Wächter, die Ausschau halten, die und die dann bekannt geben, was läuft. Und die Arbeiter, sie arbeiten, haben aber ihre Waffen, sprich Pfeil und Bogen, Schwert oder Speer an ihrer Seite. Heißt, in dem Moment, wo ein Überfall käme, dass sie sich verteidigen können. Ja. Und was heißt das jetzt aber für uns? Weil wir kämpfen ja nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten. Kann ich den Epheser-Text bitte bekommen? Epheser 6, ab Vers 10. Da schreibt Paulus als erstes, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, lernt ihn kennen, komm in seine Intimität, weiß, wer er ist für dich. Und dann zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Das ist auch für uns wichtig, dass wir die Waffenrüstung anhaben, dass wir wissen, wir leben in einer Auseinandersetzung. Wir leben damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Der Teufel ist listig. Er wird das, was er am meisten interessiert, das, was ihn am meisten interessiert, was er kaputt machen will, ist Beziehung. Da setzt er an. Unsere Mauern, unsere Festungen in der Gemeinde sind Beziehungen. Und die will er kaputt machen. Und da wird er Lügen verbreiten. Er ist der Vater der Lüge. Das ist die Strategie des Teufels. Er ist der Vater der Verleumdung, der Anklage. Ich habe noch mehr Punkte da von ihm. Aber ich weiß nicht, wo. Hinterlistig ist er auch. Und er droht, er bringt Verwirrung. Er verschmäht, er erniedrigt und er bringt uns in Hinterhalt. Und das macht er durch Gedankengebäude und durch Reden. Oder Versuchungen, ne? So Geld, Gier, Karriere machen. Andere Dinge wären wichtiger als das Reich Gottes. Und da hat er eine ganze Palette auf Lager, womit er uns durcheinander bringen möchte. Und wir müssen einfach auch wissen für uns, dass wir stehen bleiben dürfen und dass wir auf Gott vertrauen dürfen. Ich möchte einige Punkte noch mal ein bisschen anders noch mal so beleuchten. Und zwar der Wächter an den Schwachstellen der Mauer. Was heißt der Wächter? Was für eine Aufgabe hat er an den Schwachstellen der Mauer? Für Wachen steht im Hebräischen das Wort Mismeret. Mismeret. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Irgendwie so. Und das heißt das Aufbewahrung. Das ist Wachen. Wachsam sein, den Dienst tun, Vorschriften und Verpflichtungen. Und das Wort wird abgeleitet von Samar. Und das bedeutet bewachen, auf, bewachen und aufzubewahren, wachhabender zu sein, also wach zu sein und zu schauen, Dinge wahrzunehmen im Geist, was passiert. Hüten, bewahren, beobachten, behüten, bewahren. So, Adam und Eva sollten den Garten Eden bewahren, behüten. Und so ist unsere Aufgabe zu behüten, wenn der ein, so an der Schwachstelle als Wächter steht, der hat die Aufgabe zu behüten und zu bewahren. Das heißt, wenn er sieht, da kommt da ist was in Gefahr, dann hat er die Aufgabe, das weiterzugeben, anzusagen, um zu informieren, zu warnen, weil er soll ja behüten und wachen. Und dann ist es unsere Aufgabe, damit umzugehen. Wenn wir eine Warnung bekommen, wie gehen wir damit um? Auf Hab-Acht-Stellung zu sein. Aber was bedeutet das für uns denn so in der Gemeinde? Das heißt, ins Gebet zu gehen, wenn ich eine Warnung bekomme. Ins Gebet zu gehen und unseren himmlischen Vater, den König der Könige, zu bitten, dass er die himmlischen Heerscharen schickt, dass die für uns den Kampf kämpfen, weil nicht wir kämpfen, sondern unser Kampf ist das Gebet. Wir stehen vor Gott selber und er sendet uns die himmlischen Heerscharen, die für uns kämpfen, die für uns eintreten. Elisa hat gesagt, als sein Diener Angst bekommen hatte, hat er gesagt, Gott öffne ihm die Augen, damit er sehen kann, dass die, die für uns sind, mehr sind wie die, die gegen uns sind. Und so, das ist der Wächter, der die Wache hält. Das ist meist jemand, der sehr prophetisch begabt ist und im prophetischen Raum schauen kann. Der sieht, wo Gott sich bewegt und der sieht aber häufig auch, wenn Gefahr in Verzug ist. Und das ist zu lernen, damit umzugehen. Und damit umzugehen heißt, wir gehen erstmal ins Gebet. Wir machen keine Angst, sondern wir gehen ins Gebet vor Gott und fragen ihn. Bauen mit Bewaffnung. Was heißt das? Da brauche ich jetzt nochmal den Epheser-Text. Und da brauchen wir jetzt, gehen wir noch ein bisschen weiter. Denn der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächten und Gewalten. Gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt weiter. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Also es gibt Angriffe, es gibt Versuchungen, es gibt, es steht da nicht, dass es das nicht gibt, da steht, es gibt es. Und wir sollen aber wachsam sein, die ganze Waffenrüstung anhaben, damit wir da drin stehen bleiben können, damit wir nicht hinterher nach dieser Auseinandersetzung umkippen, sondern stehen bleiben können. Und jetzt gehen wir weiter, weil wir möchten die Waffenrüstung noch haben. Also, umgürtet eure Lenden mit der Wahrheit, bekleidet euch mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit. Wahrheit ist Jesus. Jesus ist das Wort Gottes, ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Es gibt nicht rechts, links, es gibt eine Wahrheit, das ist Jesus. Und das ist das Wort Gottes. Und die Gerechtigkeit, Jesus ist zu unserer Gerechtigkeit geworden. Mein Brustpanzer ist, dass ich in ihm heil bin. Denn er ist meine Gerechtigkeit. Ich habe zwar auch im Kopf eine Gerechtigkeit, was gerecht sein könnte, aber die Gerechtigkeit ist menschlich. Gottes Gerechtigkeit sieht meist etwas anders aus, habe ich mal festgestellt. Aber er ist meine Gerechtigkeit geworden. Jesus ist meine Gerechtigkeit geworden. Und Jesus lebt in mir. Und ich muss wissen, dass ich in ihm gerecht bin. Ich muss wissen, dass er mein Retter ist. Und das ist mein Brustpanzer, die Beziehung. Also es geht hier auch um die Beziehung mit ihm. Ganz eng an seinem Herzen sein, ganz eng in ihm sein, zu wissen, er ist für mich, er ist für dich. Was Manfred Lanz letzte Woche gepredigt hat, er ist für dich, ich bin für dich. Das ist, was Gott sagt, das ist seine Gerechtigkeit. Ich bin für dich, das ist die Wahrheit. Ich bin für dich, du bist geliebtes Kind Gottes, du hast Autorität, du bist Königskind. Und ganz egal, was deine Gedanken, was die Welt dir erzählt, du bist Regentschaft und du bist Königskind, weil dein Vater im Himmel König ist und er ist heilig und wir sind ein heiliges Volk. Abgesondert, das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen. Da gibt es jetzt noch mehr Waffen. The next, please. Und beschut die Füße mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, dass Jesus unser Retter ist, dass er für dein Leben sich hingegeben hat, damit du in Erlösung leben kannst. Und damit du gehen kannst. Und für mich ist dieses aus der Beziehung heraus leben, wenn wir dann hinausgehen in die Stadt oder in Beziehung miteinander leben, der Ausfluss von dieser Beziehung ist Barmherzigkeit und miteinander umgehen können. Aber zuallererst ich und Gott und Jesus, meine Beziehung, und dann kann ich aber auch in der Beziehung mit anderen leben und kann es sichtbar machen dadurch, dass meine Hände und Füße in die Stadt gehen, andere Menschen erreichen, ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Nicht sie vollquatschen, sondern ihnen die Liebe Gottes erzählen. Vielleicht das Zeugnis oder wie man selber errettet worden ist. Und da hat auch jemand was ganz gewaltig dagegen. Den nächsten Vers bitte. In alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das Schild des Glaubens. Wir sehen ja auch Nehemia, die haben gebaut an der Mauer. Die hatten die Kelle, die haben zwar gearbeitet und auf der anderen Seite haben sie aber gebaut. Haben sie aber auch einen Pfeil gehabt, ein Schild gehabt, um es abzuwehren, wenn Pfeile kamen. Das ist für uns, es ist Glauben, es ist diese Gewissheit. Glauben heißt, ich weiß und weiß und weiß und weiß und weiß, ich bin Kind Gottes. Mich können die Pfeile nicht treffen. Und wenn sie mich treffen, dann weiß ich aber, wer da ist und mir Heilung schenkt. Das ist Jesus. Nehmt den Helm des Heils. Errettung, Heilsgewissheit, Gedanken. Paulus sagt, nehmt die Festung eurer Gedanken gefangen. Nehmt eure Gedanken gefangen unter der Festung Gottes. Ganz wichtig ist unsere Gedankenwelt. Was ist in mein Leben reingekommen? Manchmal, unser Herz ist manchmal schneller als das, was wir unser Wissen. Wir wissen so viel über das Wort Gottes. Wir wissen so viel, was in der Bibel steht. Wir wissen, dass der Vater uns liebt. Wir wissen, dass wir seine geliebten Kinder sind, dass wir Königskinder sind. Aber unser Herz läuft in der Einbahnstraße. Das erzählt uns manchmal was ganz anderes, weil wir Erfahrungen gemacht haben und unsere Erfahrungen stehen uns im Wege und unsere Gedanken in dieser Wahrheit zu leben. Und darum heißt es aber dieser Helm des Heils. Das heißt für uns mehr und mehr hineinwachsen in die Wahrheit Gottes, in diese Identität als Kinder und zu wissen, wer wir wirklich sind. Dass wir die Lügen erkennen. Wir brauchen den Geist der Unterscheidung. Wir brauchen nicht den Geist der Unterscheidung, um zu erkennen, was der andere falsch macht, sondern du brauchst den Geist der Unterscheidung, um zu erkennen, was in deinem Herzen schiefläuft. oder wo es auf einem schrägen Weg unterwegs ist. Um zu erkennen, wo habe ich noch falsche Gedanken? Wo ist bei mir Bitterkeit? Dafür brauche ich einen Geist der Unterscheidung, um dann zu bitten, dass Heilung hineinkommt. Und der Helm des Heilungs ist Heils, ist Heilung. Nun kommen wir zum Schwert. Ja. Ach ja, das ist daneben noch. Und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, das Gotteswort. Nehemia hatte die Bauarbeiter ausgerüstet mit Speer, mit Pfeil und Bogen und mit der Lanze oder mit dem Schwert. Im Prophetischen stehen all diese Symbole, sei es Schwert, sei es Pfeil und Bogen, sei es Speer oder manchmal in Träumen Pistolen oder Maschinengewehre für Worte, für Sprache. Für Reden. Weil wir kämpfen ja nicht mit Waffen hier. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Sondern unsere Aufgabe ist ja ein Friedensbote zu sein. Wir sollen ja unsere Schuhe schnüren, um die frohe Botschaft zu verkünden. Und wenn wir uns verteidigen, heißt es ja auch, und wir fangen ja nicht an zu kämpfen, sondern wir verteidigen uns. Und dazu ist es gut zu wissen, das Wort Gottes auswendig zu können. Das ist dein Schwert. Ja. Gegen die Angriffe, sei es auch gegen die Gedankenangriffe, sei es im Gebet zu stehen. Es ist das Wort Gottes, mit dem wir widerstehen können. Es ist das Wort Gottes, mit dem wir den Kampf gewinnen. Es ist, indem wir die Bibel selber beten, indem wir das Wort Gottes beten und aufstehen und sagen und dem widerstehen, den Anklagen widerstehen, indem wir mit dem Wort Gottes widerstehen. Es ist das prophetische Wort, was gegeben wird, mit dem wir widerstehen. Es sind prophetische Worte, die du bekommen hast, die du vielleicht aufgeschrieben hast. Und wenn dann der Teufel kommt mit seinen Gedanken von wegen, ich bin nichts wert, ich bin wertlos, bin abgelehnt, der ist gegen mich, dann ist das prophetische Wort, das du bekommen hast, ist die Abwehr. Das ist das Schwert, mit dem du gehst und sagst, nein, der Vater hat mir aber gesagt, ich bin sein geliebtes Kind. Und der Vater hat mir gesagt, ich bin ein Kämpfer, ich bin ein Überwinder. Ich darf regieren, ich bin nicht der Schwanz, ich bin der Kopf. Ich habe das Sagen, du nicht. Das ist, was Gott dir sagt, das steht im Wort Gottes. Und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Das heißt, wir schlagen mit unseren Worten nicht unsere Geschwister. Manchmal nehmen wir das Schwert oder das Wort gegen unsere Geschwister. Unbewusst, nicht bewusst und tun weh. Aber das ist gar nicht, das ist nicht, was Gott will, sondern wir müssen erkennen, dass jemand ganz anderes dahinter steckt. Denn jeder von uns ist ein Kind, das verletzt wurde, das reagiert in Verletzung. Und jeder von uns ist darum manchmal auch doof drauf. Ganz einfach platt gesagt. Und dann ist es nicht, dass wir einander verurteilen, sondern es geht darum, einander zu ermutigen, zu erbauen. Und das prophetische Wort wird gesprochen als Ermutigung, als Erbauung. Und wenn da steht Ermahnung, dann meint es, dass es als Warnung ausgesprochen wird, du, wenn du da weitergehst, dann könnte es passieren, dass du wegrutscht, aber nicht als Drohung oder Ermahnung, wie wir es im Deutschen manchmal auch verstehen könnten. Sondern es ist immer ermutigend, den anderen herauszuholen in die Liebe Gottes zurück. Das prophetische Wort und auch das Wort im Gebet hat immer das Ziel, Leben zu bringen, Reich Gottes aufzubauen und den Widersacher zurückzuweisen. Aber es ist wichtig, dass wir stehen, dass in dem Bauen auch jetzt, wenn wir jetzt hier als Gemeinde, wir wollen bauen, wir planen das Gnadenjahr, wo wir eben neues Fundament legen wollen. Es ist wichtig, miteinander zu stehen. Einmal vielleicht dabei zu sein, jeder an seiner Stelle, wo er kann. Ist ja nicht, du musst jetzt rund um die Uhr hier sein, sondern jeder an der Stelle, wo er kann, sich einzubringen. Weil Gott hat ja was für dich, wo du dich einbringen darfst. Aber auch trotzdem auch wachsam zu sein in dem Bauen und vielleicht im Gebet zu stehen und mal zu gucken, in welchem Bereich stehe ich im Gebet. Für uns als Gemeinde, ich bezeichne das ja immer als Gebetstore, das ist für mich so bildlich gesprochen. Es gibt Tore, Gebetstore der Gemeinde, für die man beten kann. Es sind Bereiche der Gemeinde, für die man eintreten kann. Können wir die mal durchlaufen lassen vielleicht? Ich habe es hier mal als PowerPoint, mal so eine kleine Vorstellung. Zum Beispiel Ehen und Familien. Das ist so ein Ort, wo wir als Gemeinde, wo wir für die Ehen und die Familien eintreten dürfen, beten dürfen. Weil das ist ein ganz sensibler Bereich. Und wenn der Feind irgendwo was kaputt machen will, dann fängt er sehr gerne in den Beziehungen in Ehen und Familien an. Oder bei den Kindern. Gerade wenn sie anfangen, erwachsen zu werden. Da kann ich aus eigener Erfahrung ganz viel erzählen. Das waren harte Zeiten. Nächster. Kinder und Jugend, genau. Dann Missionare. Wir haben Missionare draußen. Da ist die Ditte, da ist Dagmar, da ist Doro. Die 3Ds. Genau. Und wir sind ja auch verbunden mit Open Doors. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Da investieren wir ins Reich Gottes hinein. So aus dem Tellerrand raus, ins Reich Gottes rein. Wo wird Gemeinde gebaut? Außer da, man hört ganz viel, gerade in der Türkei, wo so viel schwere Situationen sind, aber wo ganz viel Aufbruch ist. Ganz viel Erweckung. Heilungen. Wir haben einige Geschwister, wir haben heute Morgen schon den Eindruck gehabt, für Heilung zu beten. Und wir haben einige Geschwister, die Heilung, das Gebet brauchen und Trost. Da weiter. Ja, Finanzen. Da kann man die Finanzen, das Haus muss noch bezahlt werden. Also Finanzen ist auch ein Gebetsanliegen. Ihr seht, es ist viel im Umbruch. Kernteam. Gebet für Leiter. Eigentlich müsste ich da noch unterschreiben, Bodyguard für Leiter. Ich hatte erst überlegt, eine Szene vom Bodyguard einzuspielen heute Morgen. Das ist für mich hier ein wirklich Herzensanliegen, dass für Kernteam und Lobpreisleiter, wenn man sich bereit erklärt, 15 Minuten am Tag für eine Person vom Kernteam zu beten. 15 Minuten am Tag. Das reicht. Und da gezielt das Wort Gottes auszubeten fürs Kernteam und auch für die Lobpreisleiter. Für jeden, der irgendwo in Verantwortung steht. Nicht, weil sie bessere Leute sind, sondern sie stehen ganz vorne an der Front. Sie stehen ganz vorne und sie sind das erste Ziel, die angegriffen werden sollen. Der Kreativbereich, den kann man beten. Lobpreis und Fürbitte, das ist auch ein Bereich. Das sind alles so Gebetstore, für die man sich einsetzen kann. Man muss nicht alle abdecken, sondern nur ein Part davon vielleicht. Und dann vielleicht 10 Minuten am Tag. Das würde reichen, um wirklich die Mauern aufzubauen. Geistliches Wachstum und Jüngerschaft und Reife, mehr hineinzugehen. Ich glaube, das waren sie alle, ne? Nee, Barmherzigkeitsdienst, Sozialmission, genau. Das ist so wie heute Nachmittag zum Beispiel, geht eine Gruppe von uns in die Stadt um 15 Uhr zu den Obdachlosen, um ihnen Getränke zu bringen, was zu essen zu bringen, ein gutes Wort zu haben, für sie zu beten. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, die brauchen Gebetsunterstützung. Die gehen nämlich die Hölle plündern. Ja, und dafür brauchen die Gebetsunterstützung. Da brauchen sie, dass Leute hinter ihnen stehen, die vielleicht nicht unbedingt auf die Straße gehen, nicht die Freiheit haben, auf der Straße zu sein, sondern dann aber hier da sind und beten. Und ehrlich, das ist nicht nur für unsere Gemeinde so. Jede Gemeinde im Land hat diese Gebetstore, weil das sind allgemeine Gebetstore. Jede Stadt, jede Gemeinde, ganz egal, wo du herkommst, wenn du Gast bist hier heute Morgen, wo dein Platz ist, dein Zuhause ist, deine Gemeinde braucht deine Gebete. Und das nicht als Druck, sondern so dir zeigen lassen, wo Jesus sagt, du sollst hingehen. Nicht, wir sollen nicht alles beten, weil Jesus hat für jeden Einzelnen einen ganz persönlichen Auftrag. Eine ganz persönliche Aufgabe. Es ist nicht für jeden alles, sondern es ist für jeden nur ein Bereich. Weil Jesus kennt uns. Er weiß, dass wir nur Menschen sind, dass wir nur begrenzt sind, dass wir nur begrenzt Kraft haben. Und er überfordert uns nicht. Aber er gibt uns die Hand und sagt, komm, lauf mal ein Stück auf Wasser, ich habe was Neues für dich. Probier es aus. Und dazu möchte ich uns einladen, dass du mal für dich hörst, dich fragst, wo ist mein Platz zu bauen und mit Pfeil und Bogen zu stehen und zu beten. Und so heißt auch die Predigt, Überschrift, bauen und beten. Ja. Vielleicht, wir können noch dafür beten, also ich bete noch gerne dafür, dass Gott euch zeigt oder dir zeigt, wo dein Platz ist, wo du dich einbringst. Jesus, danke. Danke, dass wir mit dir an deinem Reich bauen dürfen. Danke, dass du, ja, dass du schon alles vollbracht hast und dass du uns sagst, wir sind deine Freunde. Dass du uns Freunde nennst und dass wir mit dir gehen dürfen. Und Vater, dass du uns Kinder nennst. Dass wir wissen dürfen, wir sind in dir geborgen. Dass wir wissen dürfen, wir gehören zu dir. Du hast uns erwählt. Und darum gehören wir zu deinem Bundesvolk. Und wenn jemand deine Gemeinde angreift, deine Kinder versucht kaputt zu machen, dann versucht er dich kaputt zu machen. Und darum stellst du dich zu uns. Darum stellst du dich zu uns. Weil du hast uns zugesagt, dass wir deine Kinder sind. Du hast uns zugesagt, dass wir zu dir gehören. Du hast uns zugesagt, dass das hier dein Quellort ist. Jesus, du hast zugesagt, dass du hier zu Hause bist. Und ich bitte dich jetzt, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns bewahrst, behütest auf dem Weg, aber dass du redest mit deiner wunderbaren Stimme zu uns, was du für uns als Aufgabe hast, wo du möchtest, dass wir an der Mauer mitbauen, wo du möchtest, dass wir Pfeil und Bogen in der Hand haben, dass wir mit dir zusammen dein Reich weiter aufbauen hier. Jesus, nimm uns an deine Hand, führ uns auf deinen Weg. Ich danke dir, dass du niemanden von uns überfordern wirst. Ich danke dir, dass du niemanden eine Aufgabe zuteilen wirst, die gar nicht in seine Lebenskonstellation passt. Ich danke dir, dass du jedem genau das gibst, was sein Herz liebt. Und dass es ihm Freude macht. Und dass, so wie Vera es heute Morgen gesagt hat, dass es nicht schwer ist, dass es keine Last ist, sondern dass es leicht ist, weil es Freude ist, weil es einfach fließt. Wenn du in uns bist, Jesus, und du bist in uns, du lebst in uns, dein Heiliger Geist lebt in uns, und dann fließt es. Danke, dass du selber der Lastenträger bist, der die Schwere der Last trägt. Dass du uns manchmal nur ein bisschen von dem Druck mittragen lässt, damit wir spüren. Aber danke auch, dass du uns an die Hand nimmst und wir nicht alleine laufen müssen. Ich rufe richtig deinen Segen aus, Jesus. Dein Segen über uns allen. Dein Segen der Liebe, der Gnade, der Güte, aber auch der Herausforderung. Danke, dass wir mit dir gehen dürfen. Und danke, dass wir mit dir dein Reich hier bauen dürfen. Amen.